Kiezmenschen, der Podcast zur Serie der Hamburger Morgenpost. Unterstützt werden wir von kultkiez-touren.de. Kultkiez-Touren will mit uns auch die Geschichten der Menschen erzählen, die St. Pauli ausmachen, aber in der Öffentlichkeit zu kurz kommen. Viele der Guides sind übrigens auch Kiezmenschen und waren schon selbst bei uns im Podcast zu Gast. Wer genau, findet ihr auf kultkiez-touren.de/kiezmensch.
Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und heute mit meinem Kollegen Marius Röhr bei Annette Kaiser, die als Sozialarbeiterin des Café mit Herz auf dem Kiez unterwegs ist und sich um obdachlose Menschen kümmert. Hallo, liebe Annette.
Hallo Wiebke, hallo Marius.
Schön, dass wir bei dir sein dürfen, weil ich habe schon in den letzten Tagen gemerkt, bei dir ist richtig, richtig was los. Ich habe dich kaum erreichen können irgendwie. Du hast von Notfällen gesprochen und jetzt gerade hatten wir hier schon wieder eine Situation. Gerade angekommen hier, da musstest du schon wieder weg. Kannst du das einmal kurz beschreiben, was gerade passiert ist?
Du meinst den aktuellen Vorfall jetzt?
Ja, jetzt gerade eben, als wir loslegen wollten.
Ja. Naja, es ist hier so im Café, dass man nicht so richtig, bestimmen kann, wann zeitlich was passiert. Hier ist immer was los. Hier kommen immer viele Leute und Leute, die in Not sind, die kommen natürlich in letzter Sekunde oder kommen dann, wenn die Not am größten ist. Die Frau, die wir jetzt gerade getroffen haben, die ist wohl schon längere Zeit in sehr nassen Schuhen rumgelaufen. Das heißt, die Füße waren völlig aufgeweicht, die Haut hat sich schon gepellt. Sie konnte einfach nicht mehr gut gehen, hat große Schmerzen gehabt, brauchte Schuhe, die sie entlasten, die nicht drücken auf die vielen Blasen, die sie hatte. Und da habe ich sie jetzt eben noch schnell in die Krankenstube gebracht. Da ist rund um die Uhr jemand da, der auch solchen Menschen helfen kann, der die verarzten kann, sodass die Füße zumindest so eingepackt werden oder verpflastert werden, dass man auch wieder in trockene Schuhe reinsteigen kann.
Aber ja, auch besonders, also die Situation war schon besonders, weil die Frau gar nicht um Hilfe gebeten hat, ne? Die saß auf der Toilette und hat eigentlich geweint, ne?
Ja, das stimmt. Also, sie hat gewimmert und so. Mm. Es gab ja dann auch den Hinweis, freundlicherweise sogar von dir, ne? Du hattest es ja gehört und wir fragen dann schon nach.
Ich war auf dem Klo.
wir fragen dann schon nach. Also manchmal ist es so, dass die Leute auch Hilfe annehmen oder manchmal eben auch nicht. Also vieles ist auch mit Scham behaftet so. Aber in der Situation war es natürlich so, dass die Frau ganz klar Hilfe wollte, auch weil sie sonst alleine gar nicht mehr weitergekommen wäre.
Ja, fürchterlich. Also echt, hier wird man mit Dingen konfrontiert, ne? Also hier ist immer was los und es sind auch ganz, ganz viele lustige Momente.
Ja.
Gerade hat mir schon eine ihren Po entgegengestreckt, eine Besucherin. Also es sind ja wirklich skurrilste Momente, die man hier erlebt. Ist ja auch, ich bin ja schon häufiger hier gewesen und wirklich auch lustig und man hat auch Spaß zusammen.
Ja.
Aber natürlich auch ganz, ganz großes Elend, ne?
Ja, ja. Also wir haben hier alles, wir lachen viel mit unseren Gästen und ich glaube, für unsere Gäste ist es auch so, dass das hier für die so ein Stück Heimat ist. Die sind gerne hier im Café, die halten sich hier gerne auf. Die finden es immer richtig blöd, wenn wir mal Schließtage haben und viele schlafen ja auch vor dem Café, weil das für sie in irgendeiner Form so eine Art Schutzort ist. Das sagen sie uns tatsächlich auch. Ja, und wir merken eben auch, dass es mit Humor am allerbesten geht. Also alle haben natürlich ein schlimmes Schicksal und wir können auch manchmal gar nicht weiterhelfen, aber wir versuchen halt einfach, den Leuten so einen Raum zu geben, wo sie sich aussprechen können, wo man mal zusammen lachen kann, mal auf andere Gedanken kommen kann und das wird gut angenommen von unseren Gästen.
Ja, was waren das jetzt für Notfälle, so die letzten Tage, die dich so beschäftigt haben?
Oh, ich habe ja verschiedene Aufgabengebiete und zwei davon betrifft das jetzt tatsächlich. Ich habe wohnbegleitende Hilfen, also ich habe ein WG-Projekt hier in der Erichstraße. Da ist es eben so, dass ein Gast sehr, sehr rückfällig geworden ist, also mit multitoxen Substanzen. Und da war immer viel los mit Rettungswagen, mit Polizei, bis man ihn dann dazu bewegen konnte, auch dann doch nochmal sich in den Entzug zu bewegen. Und also fängt quasi wieder von vorne an, hatte schon einen langen Weg hinter sich, ist dann wieder rückfällig geworden komplett. Und da gab es viel Aufregung, also da gab es viele Telefonate, viele motivierende Gespräche, natürlich auch Beschwerden von den Nachbarn, weil jemand, der eben konsumiert, der ist auch quasi völlig außer Kontrolle, also der hält sich auch nicht mehr an irgendwelche Regeln oder an irgendwelche Normen. Das heißt, man muss auch sehr viel vermitteln und gleichzeitig gucken, dass er sich eben nicht in eine Eigengefährdung begibt beziehungsweise in eine Fremdgefährdung und das ist sehr, sehr aufwendig. Also das ist der eine Fall, der mich gerade auch noch sehr beschäftigt. Und der zweite Fall ist ein Gast, der eigentlich einen sehr guten Weg genommen hat, den ich auf der Straße kennengelernt habe, der aber dann eine Wohnung gefunden hat mit einem eigenen Mietvertrag, auch eine Zeit lang hier im Café gearbeitet hat und auch, man weiß es gar nicht genau, sehr stark rückfällig geworden ist, ist wieder auf der Straße gelandet, also hat die Wohnung noch, hat sie aber nicht mehr genutzt, hat sich komplett zurückgezogen und als ich ihn nicht mehr gefunden habe oder nicht mehr erreichen konnte auf der Straße, habe ich mir Sorgen gemacht und habe Polizei und Feuerwehr alarmiert. Wir haben die Wohnung aufgemacht und haben ihn quasi in letzter Sekunde aus einer völlig verwahrlosten Wohnung gerettet. Er ist jetzt im Krankenhaus und wird da versorgt.
Was hat er?
Er hat eben eine Suchterkrankung, also Alkohol ist die Grundlage, hat das lange sich gar nicht eingestanden und hat dann tatsächlich durch diesen starken Alkoholkonsum auch jetzt viele, Erkrankungen tatsächlich. Also das ist alles noch im Untersuchungsprozess, kann Gott sei Dank im Krankenhaus bleiben, bis das alles geregelt ist. Aber da habe ich viel Rennerei, weil die Wohnung ist in einem Zustand, die ist nicht mehr bewohnbar. Da geht es jetzt darum, auch seitens des Vermieters, dass der Gast die Wohnung in Ordnung bringen muss. Ansonsten wird er fristlos gekündigt. Und da bin ich jetzt mit der Fachstelle im Kontakt Wohnungssicherung, mit dem Grundsicherungsamt. Ich habe Kostenvoranschläge eingeholt von Tatortreinigern. Also da geht es wirklich um Entrümpelung, um Grundreinigung, um Ungezieferbeseitigung. Und er kann das natürlich nicht bezahlen. Das heißt, da hat er jetzt mit meiner Hilfe einen Antrag formuliert für das Grundsicherungsamt, dass das die Kosten eben übernehmen soll. Wir haben jetzt eine rechtliche Betreuung beantragt, haben diverse Sachen in die Wege geleitet, weil er das alleine nicht mehr schaffen wird. Aber aus medizinischer Sicht könnte es sein, dass er in die Wohnung zurück kann. Und das ist natürlich immer das, was man am allermeisten versuchen muss. Also wenn ein Mensch eine Wohnung hat, das ist das allerhöchste Gut, dann versucht man immer mit allen Mitteln, dass er diese Wohnung irgendwie halten kann. Notfalls auch mit Hilfe, also Beantragung eines Pflegegrades mit ambulant psychiatrischen Hilfen. Mhm. Sowas alles wird dann in die Wege geleitet, aber damit er einfach auch wieder zurück kann. Und er möchte das auch gerne.
Okay, er möchte es auch schaffen.
Er möchte es gerne, genau. Aber das ist eben, das ist sehr, sehr viel Arbeit und da sind viele Instanzen auch beschäftigt, also Fachstellen sind beschäftigt, der Sozialarbeiter im Krankenhaus, man muss sich sehr absprechen und das ist dann manchmal schwierig, weil hier im Café ist ja auch viel los, sobald man unterwegs ist und die Leute einen sehen, sprechen sie einen an, sie wollen halt schnacken oder sie haben ein Anliegen, dann ist offene Sozialberatung und es ist manchmal gar nicht so einfach, sich so zu fokussieren und zu sagen, okay, ich habe zwar jetzt im Hintergrund die und die und die Probleme zu lösen, aber jetzt bin ich gerade in der offenen Sozialberatung, da muss das andere jetzt auch mal zurückstehen dann. Das ist manchmal nicht so einfach.
Emotional wahrscheinlich ganz schwierig, ja. Ne? Weil ja. Wir hatten früher immer so einen Standardspruch bei der Mopo, ja, mach mal locker, mach mal ruhig, das ist ja keine Operation am offenen Herzen, aber was du hier machst, ist halt eigentlich im übertragenen Sinne eine Operation am offenen Herzen, ne?
Ja und nein, also es ist ja so, dass ich im Endeffekt, sage ich mal, manche Leute kann ich nicht retten und ich kann sie immer nur insofern retten, insofern sie mitmachen. Also es gibt einfach auch Situationen, da habe ich schon einen Plan und denke, oh, das und das könnte ich möglich machen, das kann ich alles organisieren. Aber dann ist der Gast noch gar nicht so weit, um da mitzumachen, kann die Hilfe so gar nicht annehmen. Und das ist dann relativ schwierig. Also es gibt halt auch einfach so viele, ne? Also man muss sich immer klar machen, alle kann man tatsächlich nicht retten. Ich habe so ein Motto, tu, was du kannst mit dem, was du hast, wo immer du bist. Und ich denke halt, okay, das versuche ich. Und wenn es mir an einem Tag nicht gut gelungen ist, versuche ich es am nächsten Tag wieder neu.
Wie viele von deinen Schützlingen, sage ich mal, lehnen deine Hilfe ab?
Oh, auf der Straße dauert es so sehr.
Prozentual, ja. Was würdest du sagen?
Also auf der Straße würde ich sagen, sind es schon so 30-40%, die erstmal sehr, sehr vorsichtig sind. Es ist einfach ein Prozess. Also wenn ich anfange, die Leute kennenzulernen auf der Straße, dann ist es so, dass sie die Hilfe erstmal ablehnen. Also dann würde ich sagen, habe ich so eine Quote von 70% vielleicht. Aber wenn die Leute merken, ich bin verlässlich, ich komme immer wieder, ich biete einfach nur einen Kaffee an oder ein offenes Ohr, dann ändert sich die Quote. Aber das dauert schon so ein paar Wochen. Dann würde ich sagen, ist es irgendwann bei 50-50. Und toll ist natürlich, wenn die Leute dann auch ins Café kommen und die Sozialberatung nutzen. Das ist dann schon klasse. Und das ist eigentlich auch das Ziel.
Dass also sie hierher kommen.
Die Leute von der Straße ins Café zu lotsen, damit sie hier auch in einem geschützten Raum berichten können. Am Anfang machen wir quasi Sozialberatung auf der Straße. Wir suchen uns irgendeine Ecke, wo es erstmal darum geht zu gucken, was hast du nicht, was brauchst du, wie kann ich dir helfen? Aber im Café können wir natürlich hier in Ruhe reden und viel vertrauter. Und die können auch mal vielleicht ein bisschen von ihrer Geschichte erzählen oder was sie sich vorstellen, wo sie perspektivisch hinwollen. Da ist einfach viel mehr Zeit.
Ja, na klar. Und wie ist das für dich? Schmerzt dich das? wenn ja. du Menschen siehst, wo du denkst, okay, das ist wirklich allerhöchste Eisenbahn, dass dir geholfen wird, aber sie wollen es nicht, sie wollen es einfach nicht zulassen?
Also am Anfang ist mir das ganz schön schwer gefallen, weil ich das auch auf mich persönlich bezogen habe, weil ich gedacht habe, so hey, ich habe das jetzt nicht geschafft, diesen Menschen irgendwie zu begleiten oder ihm zu helfen. Inzwischen sehe ich das so, dass ich denke, so ich weiß, ich versuche alles und ich mache auch Kollegen auf den Menschen aufmerksam. Also wir sind auf der Straße sehr vernetzt. Also ich habe viele Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, mit denen ich mich austausche, wo ich sage, da ist jemand, könnt ihr mal gucken. Also die Kollegen vom Kältebus, von der Visite Sozial zum Beispiel. Und wenn es gelingt, also dass zum Beispiel ein Kollege den Hinweis von mir hat und dann auf diesen Menschen zugeht und der Mensch beißt an und sagt, okay, ja, also jetzt kann ich Hilfe annehmen, dann ist das auch ein Erfolg. Dann ist es so ein bisschen wie beim Fußballspiel, ich habe die Vorlage geliefert und mein Kollege schießt das Tor. Und das finde ich auch gut.
Also kannst da mittlerweile umgehen.
Ja,
damit.
Ja.
Aber stelle ich mir ja auch schwierig vor. Und wie ist das bei solchen Fällen wie die, die dich jetzt so umtreiben, wenn du ja schon viel Energie reingesteckt hast einfach und schon viele Monate lang Hilfe geleistet hast und dann diese Rückfälligkeit immer. Wie ist das für dich?
Ja, also das ist im ersten Moment schon auch sowas wie eine Enttäuschung, auch irgendwie so eine Wut, aber gar nicht so eine Wut auf den Gast, sondern auf diese scheiß Sucht. Also auf die Sucht bin ich irgendwie wahnsinnig wütend, so weil ich denke, die kriegt man nicht zu packen. Also ich habe auch tatsächlich keine Idee. Ne? Ich finde, das ist eine ganz, ganz schlimme Erkrankung und ich würde auch gerne noch mal eine Weiterbildung dazu machen, weil ich einfach das Gefühl habe, ich habe viel Erfahrung jetzt anhand meiner Gäste, aber ich habe viel zu wenig theoretisches Wissen. So, ich bin da sehr auch im Austausch mit Suchttherapeuten und aber wie gesagt, auf die Sucht bin ich eigentlich dann am allermeisten wütend und dann denke ich halt, okay, der Mensch ist krank, er kann nichts dafür. Also natürlich muss man auch manchmal Konsequenzen ziehen und härtere Worte finden, aber ich denke, okay, dann fangen wir halt zusammen wieder bei Null an. Also es geht einfach darum, so dem an der Seite zu bleiben, aber auch nicht schneller zu sein als der Gast, nicht langsamer zu sein als der Gast, sondern zu gucken, was braucht der.
Und wo gehst du dann, wo gehst du mit deiner Wut dann hin?
Also
weil das sind ja Gefühle, die man in sich trägt. Ja. Ich meine, wenn man den Schmerz so in sich trägt, das gibst du ja hier wahrscheinlich nicht an der Haustür ab, ne? Wenn du
nee, das gebe ich nicht ab.
Fröhlich pfeifend.
Nee, da kann ich immer nur sagen, also wir sind hier wirklich, also am Café mit Herz sind wir, finde ich, eine richtig tolle Mannschaft. Also ich habe eben mit meiner Kollegin Bianca oder auch mit Maike oder mit anderen Kollegen aus dem Ehrenamt kann ich, sage ich mal, da kann ich mich super toll austauschen. Natürlich nicht zu einem konkreten Fall, aber einfach so, was meine Gefühle anbelangt oder so, finde ich da immer ein offenes Ohr. Wir haben natürlich auch Supervision und fallbezogenen Austausch würde ich dann auch machen mit meinen Kollegen von der Straßensozialarbeit. Also wenn wir zum Beispiel gemeinsam einen Gast betreuen, dann tauschen wir uns natürlich auch zu dem aus und überlegen gemeinsam, was können wir machen. Also jetzt in dem Fall, wo die Wohnung völlig verwahrlost ist, ist es Gott sei Dank so, dass dort an der Stelle auch Sozialarbeiter vor Ort sind. Da geht es um das Trinitatis-Wohnprojekt und die Kollegen sind klasse. Also die kann ich jeden Tag anrufen, kann sagen, ich hätte jetzt die und die Strategie, was haltet ihr davon? Ich will jetzt das und das machen und die geben mir Feedback und dann zeigt sich halt immer wieder so zusammen, wird es dann einfach richtig gut.
Also dein Ventil ist Austausch und
ja, genau,
gemeinsam.
Austausch und Vernetzung, genau. Mhm. Also Vernetzung finde ich sowieso am allerbesten und ich habe ein ziemlich gutes Netzwerk. So, ich habe Leute, die ich immer fragen kann. Inzwischen bin ich, glaube ich, in Hamburg so angekommen und verortet, dass mich Leute auch fragen können, also dass ich auch was zurückgeben kann. Das ist einfach schön.
Ja.
Ja.
Kannst du ein bisschen was zur aktuellen Lage sagen? Der Winter steht vor der Tür oder es ist ja schon empfindlich kalt geworden.
Ja.
Also nachts ist es ja wirklich schon richtig kalt.
Ja.
Wie ist momentan die Lage auf der Straße?
Also
auf dem Kiez?
Ja, auf dem Kiez hatte ich zum Beispiel letzte Woche das Gefühl, dass es erstaunlich ruhig war. Ich glaube, viele Leute haben sich auch schon gekümmert, um zum Beispiel im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Unterbringung doch eine Bleibe zu bekommen, also zumindest über den Winter. Es gibt ja die Notübernachtungsstellen in der Friesenstraße, im Peak Ass, in der Eifestraße. Es gibt die Notübernachtungsstellen für Frauen. Also da verweisen wir natürlich auch immer hin. Da werden die Leute auch angenommen und werden dann weiterverwiesen, so wie Plätze da sind. Und obwohl viele sagen, oh, da wird so viel geklaut oder da ist es irgendwie gefährlich. Wenn es kalt wird, nehmen sie es dann doch an. Aber der, also es kommen auch, also ich nehme auch wieder wahr, dass ganz viele Menschen aus anderen Städten kommen, weil sie einfach hören, in Hamburg gibt es ein sehr gutes Hilfesystem und sie stehen da nie und sagen, ja, ich habe jetzt mal meine Sachen gepackt und bin aus Lübeck, aus Kiel, aus Uelzen, wo auch immer her, bin ich mal hierher gekommen nach Hamburg und ja, ich bräuchte jetzt eine Wohnung. Und dann sagen wir halt, da bist du nicht alleine mit diesem Anliegen. Da gibt es schon ganz viele Menschen, die das wollen und hier in Hamburg ist es halt richtig schwer. Ja.
Wie ist das Hilfesystem denn für dein Empfinden?
Also
jetzt gerade in Bezug auf den Winter und Winternotprogramm und so weiter?
Also alle bemühen sich wahnsinnig und versuchen zusammenzuarbeiten, versuchen die Leute unterzubringen, wo immer es geht. Also in Containern, in Notunterkünften, in Unterkünften von Fördern und Wohnen. Aber es gibt halt einfach immer noch zu wenig Unterkünfte. Und es gibt auch sehr, sehr viele Menschen, die haben so viele Problemlagen, dass man für sie auch keine Unterkünfte findet. Weil sie müssen schon auch bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Also wenn sie zum Beispiel zu krank sind, zu psychisch krank oder so, dann hätten sie Anspruch auf einen Einzelcontainer. Davon gibt es aber gar nicht so viele. Dann müssen sie ein fachärztliches Attest bringen. Also die Hürden sind schon auch hoch, um da eine besondere Unterkunft zu bekommen. Und viele schaffen das nicht, schaffen es auch nicht, sich Hilfe zu suchen und sind dann halt auf der Straße und sind dementsprechend ungeschützt und auch belastet. Also werden dadurch im Grunde noch kränker.
Mhm.
Ja.
Hast du denn das Gefühl, dass die Stadt genug tut? Weil es kommen ja jedes Jahr die Diskussionen auf, die Stadt müsste viel mehr Plätze im Winternotprogramm klar machen.
Also mir fällt auf, dass die Stadt wahnsinnig viel Geld ausgibt für Hotelzimmer, die von wem auch immer betrieben werden. Und ich verstehe halt immer noch nicht, warum die Stadt sich nicht solche Hotelzimmer selbst zu eigen macht. Also warum die Stadt nicht sagt, okay, wir halten solche Hotels vor zu moderaten Preisen, anstatt viel Geld zu bezahlen an Privatpersonen, die halt diese Hotelzimmer quasi der Stadt zur Verfügung stellen. Und ich finde, die Stadt müsste sich noch viel mehr dahinter klemmen, dass es halt Wohnungen gibt, also die einfach bezahlbar sind und dass es noch viel mehr sozialen Wohnungsbau gibt. Ich meine, es gibt immer mehr Housing First Projekte, das ist auch gut, aber das ist halt angesichts der Zahlen von obdachlosen Menschen immer noch viel, viel zu wenig.
Aber die Housing First Projekte, die ich jetzt so im Kopf hatte, geht es dann mal um 12 Personen oder so oder
genau.
Um 10 oder
ja.
Das ist ja ein Fall. Also es ist ja wirklich ein ganz geringer Anteil von
genau,
Leuten,
also ne? die Anzahl der Plätze ist verschwindend gering, also im Vergleich zu dem, was benötigt würde. Ja.
Wie viele deiner Schützlinge kommen ins Winternotprogramm oder sind da, halten sich da auf? Kannst du das sagen ungefähr?
Also hier im Café mit Herz würde ich sagen, sind schon so 80% im Winternotprogramm und tatsächlich auch schon in der öffentlich-rechtlichen Unterbringung. Also da sind so, würde ich sagen, 40-50%. Das ist schon mal ganz gut und ja, ansonsten haben wir es auch geschafft, halt zum Beispiel im Trinitatis-Projekt auch Wohnungen zu bekommen, wo wir Leute untergebracht haben und da ist es so, die Wohnung haben wir quasi auf Lebzeit. Also wenn da mal Gäste ausziehen oder versterben, was hoffentlich erstmal nicht der Fall ist, dann können wir die Wohnung tatsächlich auch nachbesetzen. Und wir haben eben neu eine Wohnung hier in der Erichstraße, das ist eine Zwei-Zimmer-Wohnung, die mit zwei WG-Zimmern, mit zwei WG-Gästen belegt ist. Also das können wir anbieten, aber da ist natürlich die Schlange auch groß und der Andrang auch groß. Die sind erstmal besetzt und da muss man auch gut gucken, wie belegt man die. Also wie gesagt, der Fall, den ich vorhin geschildert hatte, einer ist suchtkrank, der andere ist nicht suchtkrank. Das birgt auch viele Probleme. Also da ist auch viel Vermittlungsarbeit notwendig, damit das gut geht und damit es da nicht ständig Stress und Streit gibt.
Ja, na klar. Wie viele Obdachlose hast du etwa, um die du dich kümmerst? Kannst du da eine Zahl sagen?
Also ich bin jetzt ja seit ungefähr anderthalb Jahren da und seitdem habe ich ungefähr 180 Gäste gehabt. Also feste Gäste sind es noch ungefähr 80. Oft sind es auch durchlaufende, sage ich mal, Begegnungen. Also die Leute kommen, die gucken, was man hier für sie tun kann. Sie bekommen nicht das, was sie erwarten, also sprich eine Wohnung. Oder sie kommen auch nicht, sie arbeiten nicht richtig mit, haben zum Beispiel rechtliche Betreuer, müssen Unterlagen bringen, müssen sich mit dem rechtlichen Betreuer absprechen, wollen das im Grunde genommen nicht, verschwinden dann auch wieder, ziehen weiter in die nächste Stadt.
Mhm.
Ja.
Kannst du noch einmal sagen, weil ja nicht jeder das Café mit Herz kennt, was genau ihr hier anbietet.
Ja, also wir sind in erster Linie eine Tagesstätte für obdachlose Menschen. Das heißt, bei uns kann man frühstücken, Mittagessen bekommen. Wir haben die Kleiderkammer, wir haben medizinische Versorgung, wir haben eine Wundversorgung, wir haben Zahnärzte im Haus, wir haben Sozialberatung, wobei die Sozialberatung sich aufteilt in offene Sozialberatung und das Wohnprojekt. Meine Kollegin Bianca hat quasi ein Wohnprojekt mit 6 Wohnungen, wo sie wohnbegleitende Hilfe leistet. In meinem Fall ist es so, dass ich auch noch 5 wohnbegleitende Hilfen habe. Und wir haben jetzt neu eine psychologische Sprechstunde immer parallel zu meiner Sozialberatung, einmal im Monat, also immer im letzten Dienstag im Monat. Das haben wir angefangen, weil wir gemerkt haben, dass viele Leute psychische Probleme haben und auch gerne darüber sprechen wollen. Und natürlich ist das auch im Rahmen der Sozialberatung möglich. Also sozialpsychiatrische entlastende Gespräche sind auch immer möglich. Aber wenn es dann darum geht, vielleicht auch einen Psychiater zu finden, die richtige Therapie zu finden, da haben wir uns vernetzt mit einem Träger, der eine Psychologin zur Verfügung stellt und die macht dann die psychologische Beratung hier im Nachbarbüro. Der Vorteil ist, dass die Wege kurz sind, also Gäste, die das gerne in Anspruch nehmen müssen, die muss ich nicht erst durch die halbe Stadt schicken, sondern ich kann sagen, komm, ich begleite dich mal nach nebenan, stell dich mal vor und dann kannst du dort in Ruhe sprechen.
Ja, das wäre super. Mhm. Das ist noch nicht so lang, ne?
Das ist noch nicht so lange, nee, das ist jetzt ganz neu und ja. Genau, ansonsten haben wir halt noch Fußpflege im Haus und die war ja heute auch gerade wieder da gewesen. Wir haben das Frauencafé samstags nur für Frauen. Wir haben mittwochs ein besonderes Angebot für Frauen. Also die Frauen können dann früher in die Kleiderkammer kommen, können früher duschen und ja, haben natürlich jetzt auch viele feierlich, also haben im Sommer immer ein großes Sommerfest für alle Obdachlosen auf dem Spielbudenplatz und haben jetzt am 12. Dezember Weihnachtsfeier hier im Innenhof, das ist von der Hafenklinik. Da sind auch alle Obdachlosen, aber auch alle Kolleginnen und Kollegen eingeladen und da gibt es ein großes Festessen, also ein 5-Gänge-Menü mit allem drum und dran und auch Geschenke für alle und das ist richtig gut. Jetzt kommt gerade Gabi.
Gabi kommt? Ja. Ah ja, es kommt ja noch jemand. Es kommt noch ein Schützling von
ein
dir.
Ein Schützling.
Gabi ist da. Soll ich die Tür öffnen?
Ja.
Gabi braucht noch ein bisschen. Gabi muss erstmal hier ein paar Dutzend Leuten Hallo sagen.
Genau, Gabi ist hier bekannt und gerne gesehen, deswegen.
Ja.
Hallo Moin, Gabi.
Hi, ich bin Wiebke, grüß dich.
Hast du Milo mitgebracht?
Auf dem Kiez sind nur Idioten unterwegs.
Ach so, okay. Hallo. Ja, alles klar. Na gut, notfalls müssen wir das Foto von...
So, jetzt muss ich erst mal gucken, wer ihr seid.
Hallo, Moin. Hallo. Oh, ich stehe sogar für dich auf.
Nein, muss ich ja nicht.
Oh, natürlich. Setz dich. Schön, dass du dazukommst zu uns. Ach, ja.
Einmal mein Wort.
Ja, sehr gut. Du musst dich nur hinter dieses Mikro klemmen, damit man dich auch hört.
Ich muss auch meinen Kaffee da hinstellen. Ne?
Dein Kaffee also, musst du da hinstellen. Was ist denn das für ein Kaffee? Ein Pilzkaffee?
Ballstoff.
Ah, ja. Stell mal hin. Und Milo ist wer?
Mein Hund.
Dein Hund, okay.
Mein Hund ist zu Hause. Also der war jetzt vorhin die ganze Zeit mit mir unterwegs. Und sobald ich anfange, mehr Alkohol zu trinken, bringe ich meinen Hund lieber in einen geschützten Raum.
Weil du dich dann nicht mehr entsprechend kümmerst oder weil wegen anderen?
Damit, sicher. Am Ende heißt es, der Tätowierte mit dem schwarzen Hund.
Ja, du bist auf jeden Fall mal ganz schön tätowiert, ne? Oh, scheint ein Hobby zu sein.
Es wird auch mehr.
Ja? Soll ganz Körper werden?
Ich denke mal schon, oder? Vielleicht die Annette, ich weiß noch nicht, wo ich sie noch...
Oh, ich bitte dich.
Möchtest du ihren Namen tätowieren oder ein Foto von ihr?
Oder eine Salami.
Also oder eine Salami.
Ja, so weit willst du jetzt kommen?
Was ist das eigentlich mit der Salami? Ja. Ich habe das gar nicht verstanden. Kannst du das erklären? Hier wird andauernd mit Salami geredet, Annette und Salami.
Ja, aber das Schlimmste ist... Ein Drogendealer, ne? Da redet ja auch nicht darüber, wen er versorgt.
Ach so, Annette versorgt alle mit Salami, oder was?
Andersrum. Annette braucht Salami, aber sie traut sich nicht. Also fragt sie Leute, die in so einer Situation wie wir sind, ey, kannst du mir Salami mitbringen? Ja, und dann geht das dann so
Bist du salamisüchtig?
Also ich hab großes Verständnis für Sucht. Ich habe eine Abhängigkeit zu Erkrankungen in Sachen Salami. Das stimmt tatsächlich. Also wenn es hier super stressig ist oder so, dann denke ich nur noch, dann habe ich so Salamiwolken im Kopf und so. Und ich habe tatsächlich meinen Widerspruch geschrieben an eine Dame von der Fachstelle und habe in der Anrede gesprochen, sehr geehrte Frau Salami, so schlimm war das.
Oh Gott.
Und hat Gabi mir neulich so eine Salami mitgebracht. Die habe ich auch, also die gibt's schon nicht mehr, Gabi, die ist schon aufgegessen. Das.
Aber du hättest dir vorstellen müssen, ich gebe dir die Salami, das auch so. Ich lächle die so auf den Tisch hin. Sie so. nimmt die Salami, macht unten die Schublade auf dem Rhein und sagt, fertig. Okay.
Ja, ja, ist mal sicher, ne?
Was man hat, hat man.
Genau. Für schlechte Zeiten.
Genau.
Okay, also eine Salami-Abhängigkeit, das ist speziell, das weißt du schon, ne? Mhm. Das habe ich auch noch nicht gehört.
Ja.
Dass man
aber ich kann es nachvollziehen.
Wie kommt es eigentlich, also wieso heißt du Gabi?
Gabi ist, weil ich heiße Gabriel, aber habe noch einen anderen Namen. Aber es hat sich so preisgetreten, dieses Gabi oder Gabriel.
Ja.
Das ist geblieben.
Okay, dann ist es okay, wenn wir auch Gabi sagen, ja?
Ja, sicher.
Okay, gut. Du bist ja als Gast hier, ne? Im Café mit Herz.
Nee, ich bin kein Gast. Ich gehöre schon eigentlich fast zum Inventar. Also ganz ehrlich.
Okay.
Also wenn, dann gehöre ich zum Inventar.
Seit wann bist du hier?
Ich bin schneller als du. Ja. Pass auf. Es ist passiert. Ich war eine längere Zeit obdachlos. Und habe damals immer auf der Reeperbahn geschlafen.
Wo da? Wo war dein Stammplatz?
Mitten beim alten Clochard, da wo Hessburger ist, also direkt mitten auf der Reeperbahn. Hab dann irgendwann mal meinen Umzug geplant. Hatte nur kein Umzugsunternehmen, nur meine Beine. Nein, Und bin dann bei der U gelandet.
U3.
Bei der U bin ich gelandet. War natürlich, wenn der Windkacke gekommen ist, wurde es halt mal nass und so. Und wir waren dann immer zu dritt. Ist halt jetzt mittlerweile verstorben, also Gott hat ihn gern. Der andere ist am besten auf dem Weg dazu zu sterben. Und ja, dann kam irgendwann mal Annette vorbei. Dann haben wir uns unterhalten. Und sie so, Gabriel, du bist ja nicht doof. Du gehörst nicht auf die Straße. Und so ist dann unsere Zusammenarbeit angefangen.
Wie lange warst du zu dem Zeitpunkt schon auf der Straße?
Also ich war ja vorher im Gefängnis, war ja auch schon wie Straße, also 22.
22 Jahre?
Nein.
Also seit 22?
Ja, im Knast war ich 6,5 Jahre.
6,5? Weshalb warst du im Knast? Du musst nicht auf jede Frage antworten, du schaust mich so an, dass du es nicht möchtest.
Ich hab Scheiße gebaut. Und habe vielleicht einem Menschen was genommen, was er nicht verdient hat.
Okay, und dann Knast und danach Straße. Und danach Annette.
Aber vorher alles gehabt.
Ja, hattest Wohnung und
85 Quadratmeter, ich habe einen Sohn, ich hatte also auch Familie. Aber durch diese Aktion damals, hätte man nie gedacht, das liest du vielleicht im Buch. Oder du guckst im Fernsehen, siehst du irgendeine Geschichte. Denkst du, das ist schon heftig, aber das kann jedem selber so passieren.
Also hast du alles verloren? So. Hast du wieder Kontakt zu deinem Kind?
Nein, darf ich nicht.
Nee? Würdest du gerne?
Ich würde sagen, ja klar, würde ich gerne, aber durch die Tat, die ich damals gemacht habe, wird das nur zum Verhängnis meiner damaligen Beziehung.
Also meinst du, es ist nicht gut für deinen Sohn, oder wie?
Genau. Das ist dann Nachrede, ne?
Das.
Die kommt von alleine.
Meinst du, irgendwann wird das so sein?
Ja, irgendwann kommt der Dicke auf die Pubertät und ja, was ist wie und was ist was. Denke ich mal, ne?
Ja, Pubertät ist eine ganz spannende Zeit. Da passiert einiges.
Ich bin jetzt noch drin.
Ja? Wie alt bist du denn?
Wie alt schätzt du mich denn? Puh. Mach keinen Fehler.
Ne? Ja, das ist jetzt echt fies, das oder? Gib mir mal einen Schluck von deinem Bier, bitte.
Ich habe keinen Hund dabei. Hier ist alles dunkel. Ne?
Ja, das ist echt fies. Ich würde sagen, so.
Hast du was gesagt?
Ende 30, Anfang 40, würde ich sagen.
Ja, gut. Ist trotzdem verloren. Nein, 41 bin
ich. Ja, siehst du? Ja, stimmt doch.
Muss ich jetzt nicht feiern, denn
jetzt soll ich. Also doch. Sie also jetzt so, gönn. Jetzt
siehst du gerade, wie die Luft da fällt.
Jetzt gönn mir doch mal diesen kleinen Erfolg, ja, bitte. Kannst du ruhig mal machen, oder? Ja. Also ich finde schon. Ja. Erzähl mal, wie das hier auf der Straße von St. Pauli läuft. Wie läuft das auf der Ripperbahn ab?
Wenn man also auf der situationsbedingt?
Straße, ja, wenn man so hier auf der Straße geht.
Als Beispiel, du bist jetzt meine Obdachlose, die vier Ecken weiter wohnt oder pennt. Ach, hi, und das, und wir können schön einen trinken und nehm mich doch meinen Arm, ach, mir geht's nicht gut und das. Und dann pennst du nachts ein. Ja, und dann entweder wird dir dein Pfand geklaut, die Leute unter sich, die Obdachlosen beklauen die Obdachlosen. Das ist ja die Kacke. Statt man alle an einen Strang zieht, ne? Und wer doof ist, verhungert in Hamburg. Hier verhungerst du nicht. Es gibt auch noch die freien Leute, die mit den Fahrrädern fahren, mit den Suppen und so, aber nee, die Leute beklauen dann jemanden. Die, die vorher im Arm genommen haben und so, ach, ich habe die gleiche Situation. Und oh, dann bist du beklaut. Und ich komme nur auf dieses Thema, weil ich immer noch sauer will. Ich hatte einen richtig schönen großen Rucksack. Der ganze Rucksack war voller Hundefutter. Und klauen die mir meinen Rucksack mit Hundefutter. Hätten sie mir doch meine Schuhe klauen sollen. Hätten sie das, aber nicht mein Hund.
Mhm.
Da, wer klaut denn einen Obdachlosen? Kann nur Obdachlose gemacht haben.
Jemand, der einen Hund hat?
Nee.
Im Zweifel?
Die fressen das ja auch selber.
Ja?
Oh. Sicher.
Ach so, das war mir jetzt
das
nicht.
Das riecht dann wie Gulasch als Beispiel.
Hast du mal probiert? Nee, also ich auch nicht.
Was ich probiert habe, natürlich, ich habe damals sogar aus dem Mülleimer, ne? Also aus dem Mülleimer habe ich gegessen, da wo die Imbissbuden waren. Und dann habe ich mir immer das, ich wurde davon sogar satt, ich habe nie was am Magen bekommen. Also ich habe mich aus dem Mülleimer satt gefressen. Das ist nicht lustig.
Nee.
Wenn du es so überlegst. Das ist wirklich so krass. Wenn ich dann so wieder zurückdenke, wie ich jetzt gerade so denke, ne, das ist kein Spaß, ey.
Aber ich meine, man verhungert hier wirklich nicht auf der Reeperbahn. Ne? Es gibt hier so viele Essenstellen, auch am Wochenende und so. Also du kriegst immer was.
Du kannst auch so zum Imbiss gehen, wenn du nicht wie gerade der Mister, hallo, ich habe Queck geraucht oder so, ne? Dann kriegst du Entschuldigung, hast du vielleicht ein bisschen so und so, ne? Und da ist er nicht so abge. Natürlich. Weißt du, ich bin ja selber auch abgewichst, auf Deutsch gesagt, ne? Aber das ist der Stoff. Und da bin ich total so, ne? Also. Also was mit Heroin oder Queck?
Ja. Wann hast du denn Annette kennengelernt? Wann habt ihr euch das erste, wann hat sie dich angesprochen?
Schatz.
Wann haben wir uns kennengelernt? Ja, ich habe im April 2024 angefangen und ich glaube, ich habe ja dann auch direkt Straßensozialarbeit gemacht. Ich denke, so um den Dreh haben wir uns kennengelernt.
Unten dabei?
Ja. Weil da warst du schon, hast du schon Platte gemacht bei der an der U3, ne? Mhm. Heiligen Geistfeld.
Und wie hat Annette dir geholfen?
Boah, das ist auch eine richtig krasse Geschichte. Jetzt kam immer eine Frau zu mir. Die kommt aus Österreich oder aus der Schweiz, ich weiß es nicht. Und sie kam immer, alle 3 Monate kam sie vorbei, aber auch sehr christlich, diese Frau. Und diese Gabriel, darf ich nochmal für dich beten, dass du bitte wegkommst? Und ich so, boah, bitte, tust mir einen Gefallen. Und das ist wahr. Jedes Mal, wenn sie für mich gebetet hat, ist mir irgendwas passiert auf der Verband. Entweder eine Schlägerei oder egal was. Ne? Es ist immer wieder was passiert. Und dann habe ich ihr gesagt, so, bitte bete diesmal nicht. Sie so, warum? Ich so, ey, irgendwie passiert mir immer was, wenn du betest. Sie so, ja, dann bete ich nur für mich. Dann hat sie in Ruhe gebetet. Ja, und wer kommt dann irgendwann hier?
und dann kommt die Salami-Frau um die Ecke.
Dass sie vorher drogenabhängig ist, das wusste ich doch nicht. Ja,
Salami-Abhängige kommt da
angeschwänzelt. Nein, auf jeden Fall. Sie hat echt im Ruhigen gebetet. Und wenn ich sie jetzt irgendwann wieder sehe, ich habe das schon im Gespür, ich sehe sie wieder. Und dann sage ich, boah, echt. Ja.
Allein
und dann reden aber hilft. In der Zeit ist aber auch viel passiert. Ja. Dann ist mein bester Freund, mit dem ich geschlafen habe, gestorben. Und da habe ich ein schlechtes Gewissen, weil der war also leicht sehr abgestürzt. Natürlich, wie wir alle auch abgestürzt waren. Aber der ist dann so abgestürzt, ich hatte keine Kraft mehr für ihn. Ich kann ja nicht auf ihn aufpassen, auch wenn er im Rollstuhl ist. Bin dann weggegangen zum anderen Schlafplatz, habe dann noch jemanden gefragt, kann ich bei dir schlafen? War alles schön und gut. Und dann kommt er nachts angefahren am Heulen, wirklich am Heulen. Ich sehe das Bild jetzt noch, ne? Er so, bitte Gabriel, bitte helf mir doch. Ich so, Mensch, ey, Matze, ey. Ich kann nicht.
Ach, der Matze war
das. Ja, okay. Aber das war genau so ein Fall, ne? Wo, also der war für uns alle schlimm, weil letztendlich der wollte immer Hilfe haben. Und wir hätten ihm auch helfen können, ne? Er hätte ins Krankenhaus gemusst. Er hatte einen schlimmen Fuß und er war körperlich total runter und das wollte er dann nicht. Ne? Und das war so, irgendwie finde ich, war das für alle Beteiligten schlimm. Wir haben dem im Grunde beim Sterben zugeguckt, ne? Ja. Ja, und jetzt der zweite Freund, ne, ist im Grunde genommen, gucken wir auch zu. Also der ist auch schwierig, der so die Angebote, die man macht. Och,
nicht schlimm.
Tritt sich fest.
Was ich sagen wollte, ist, danach war ja Andi da. Und Andi ist ja richtig dünn geworden. Mhm. Bin ich mit denen Dönerladen, weil ich die ja kenne. Ich mach den mal einen Döner fertig. Er so, Gabriel, Alter, das können wir jetzt nicht so und so machen. Ja, dann habe ich das bezahlt. Mhm. Aber nur weil es Andi war, weißt du. Boah, der hat das gegessen.
Mm, aber der kommt auch nicht, ne? Also ich meine, ich habe auch schon gesprochen.
Nein, weißt du warum?
Warum?
Ja, Allah, so ist es, ja. Ja, einerseits, weißt du, wie ich, den Dickkopf, aber andererseits, er will. Mm. Aber der Dickkopf ist stärker.
Mm. Ja, notfalls musst du mal mit ihm zusammenkommen und ihn anschleppen.
Dann sage ich dir zum Beispiel, ich mache einen Termin. Ja, wer steht dann? Ich allein.
Ja, ja. Ja, ja. Aber das ist dann der Punkt, ne? Ich habe den ja auch schon auf der. Ja, ja. Ich habe den ja auf der Straße auch schon gesehen, ne? Ich sehe den im Park, da bei Planten und Blumen. Ja.
Ich habe ihn gestern das erste Mal wieder gesehen.
Und hast Angst um ihn auch.
Ja.
Dass dem.
Ja, er kackt ab. Und dafür kenne ich hier genug Menschen.
Mhm.
Also, wie kannst du beim Abkacken, also Sterben zusehen?
Ja.
Er ist dünn, dann blass, dann eingepisst, dann eingeschissen und dann vorbei.
Mm.
Du bist ja nun nicht mehr auf der Straße. Du hast es ja mit Annettes Hilfe geschafft. Aber guck mal,
bist mich immer noch ein? Nein.
Ich sehe nichts. Auf jeden Fall hast du schöne orangene Socken an.
Ey, die sind cool. Die sind Olli-Socken, also ich bitte dich. Oh.
Ja, ich wollte gerade sagen, die sind cool. Ja, aber du hast es mit, genau, unbedingt. Du hast es aber tatsächlich mit Annettes Hilfe dann geschafft, von der Straße wegzukommen, ne?
Annette und, sag ich mal, diejenige, die, darf ich den Namen sagen? Und Bianca. Annette und Bianca.
Mhm. Mhm.
Deswegen habe ich auch Annette eingeladen. Morgen. Aber er hat sie nichts von gesagt.
Nee, doch, aber doch, nicht. Brunch, aber gesagt, nicht, aber brunchen. Das mit.
Und ich aber sie auch, hat nur Brunchen gesagt. Dass sie gerne Fotos macht und so, damit sie das Bianca zeigen kann. Und dann sieht sie.
Morgen geht's ab.
Also bei mir wird nicht geraucht in der Wohnung. Bei mir wird auch nur im Sitzen gepisst. Und wer im Stehen pisst, ich habe eine Giraffe vor dem Klo. Das ist Else.
Das war mein Einzugsgeschenk.
Else?
Ja.
Eine Giraffe?
Mhm.
Eine Stoffgiraffe.
Eine Stoffgiraffe. Ja. Mit sehr lustigem Blick. Die stand hier immer im Büro und hat immer alles bewacht und die Gäste beäugt. Und dann hat Gabi sie zum Einzug geschenkt bekommen.
Und die Giraffe passt jetzt bei Gabi vor dem Klo auf. dass alle das die richtige Benutzung befolgen.
Hoffe ich.
Hoffst du. Und seit wann hast du diese Wohnung?
Seit dem, ich glaube, 13. Februar, ne? Mhm. 13. oder 14. Februar war das. Mhm. Danach, weil ich war ja erst von Annette her, weil sie halt so nett ist und auch gerne hilft, wenn man mitarbeitet, dann war ich ja vorher, ich glaube, November. November hast du mich...
Warst du noch im Hostel gewesen, ne?
Genau, nee, da bin ich doch erst ins Hostel gekommen, oder?
Ja, wie war das mit dem Hostelprojekt? Das ging Ende Oktober los und du bist ein bisschen später eingezogen. Dann ist bei uns wieder jemand rausgegangen aus dem Hostel. Du bist im November eingezogen.
Dann hatte ich ja Februar, hatte ich ja unterschrieben und ich war der Erste, der rausgegangen ist. Ja. Weil erstens Bastmittel ist nichts für mich.
Nee, zu weit weg.
Nein, am besten der Kiosk. Inhaber, der wollte mich schon heiraten, weil ich glaube, der hatte so viel Bestand nachbestellen müssen in der Zeit, wo ich da war. Ne?
Hast du für Umsätze gesorgt beim Kiosk?
Und dann habe ich ihm noch an den Tag gesagt, so, heute ist mein letzter Tag hier. Und er so, aber kommst du mich nochmal besuchen? Weißt du, so. Ne? Das war, ist eine türkische Familie, die in den Kiosk gehört, aber total nett. Also integriert und so. Ne? Und ja, dann bin ich... Ich war der Erste, der raus war. Ja, und dann war ich eingezogen und danach bin ich ja in die Entwöhnungstherapie gegangen. Mhm. Also alles, was mit BDSM und so zu tun hat.
Und das hat funktioniert?
Bis jetzt, toi, toi, toi. Ja, und super. Das finde ich gut, ey.
Bist du stolz auf dich?
Ich feiere das jeden Tag. Wirklich, ich feiere das jeden Tag. Das ist noch der nächste Scheiß. Ne?
Alkohol noch, aber BTM nichts mehr. Nein. Was hast du genommen?
Alles. Hm. Also alles.
Was du kriegen konntest.
Nein, was ich kriegen konnte. Ich war da immer an den gewissen Quellen. Hm. Also, was sind die Optrips? Heroin, ob Kokain. Ob Crack.
Und das Geld, hast du dir geschnorrt, oder?
Nein, das kann man schon so. Man weiß schon, wie du arbeiten kannst.
Aha, okay. Darüber redest du nicht im Detail.
Was heißt auch, kann ich sagen. Dann, es kommt ein Tourist, der Tourist sagt so, er will was für 200 Euro haben. Und sagst du ihn ja klar. Und dann sagst du den Eintümen so, hier kannst du mal was für 80 Euro geben. So. Und dann kannst du das so aufstocken.
Abzwacken.
Ne, ist aber nicht beklaut. Der Typ ist in Ordnung. Also ist zufrieden. Wenn er sagt, nein, ist nicht hinkommt, dann kann er ja alles wieder zurück haben.
Aber davon, damit ist Schluss. Du bist in der eigenen Wohnung. Und wie ist das für dich, eine eigene Wohnung zu haben?
Hatte ich ja sonst auch. Entweder eine Zelle. Nein, oder nein. Ich hatte ja vorher auch immer eine eigene Wohnung. Nur halt eben, das Beste ist die Vergewissheit. Du weißt, wo du hingehen kannst. Du weißt, da hast du deine Ruhe. Du weißt, dass das einfach deins ist. Und du weißt, wenn jetzt, wie jetzt hier bei Annette, da ein Schmutzding ist, den muss ich wegmachen. Nein, ja. Also sehr intensiv halt. Ne?
Was ist das, was du am allermeisten genießt in deinen eigenen vier Wänden jetzt?
Ab und zu die Ruhe. Die Ruhe. Wenn ich so überlege. Also doch, die Ruhe.
Nicht mehr permanent irgendwelche Geräusche.
Ja, wenn du im Schlafsack bist, also in der Penntüte, auf der Reeperbahn, du pennst, wenn du Glück hast, um 5 Uhr morgens ein. Aber das nicht lange, weil dann kommt der kleine Putzwagen. Der huscht dann an dir vorbei, da bist du das erste Mal wieder wach. Dann hast du vielleicht Pech. Dann kommen die Letzten aus der Kneipe. Guck mal hier, Penner dies, Penner das. Ja, wenn du Glück hast, gehen sie weiter. Wenn du Pech hast, labern sie dich noch zu. Wollen die einen Vertrag bei Airbus machen? Weißt du, wie holen die Kanzler Airbus kommt, wie oft ich das gehört habe. Ne? Wenn es richtige Idioten sind, die pissen dann einfach vor dir hin, ne?
Hattest du auch mal irgendwie mit Angriffen zu tun?
Ach,
Irgendwelche Angriffe auf Obdachlose? Ja? Sind das dann einfach irgendwelche Passanten,
Touristen? Tagestouristen. Also Touristen. Jemand, der von St. Pauli kommt, wird sowas nie machen. Nein, das sind irgendwelche, weiß Gott, ob aus Kiel oder egal wo, was sind Tagestouristen.
Was machen die? Was hast du da erlebt?
Na, das ist alles, was du dir als ekeligsten vorstellen kannst, machen die.
Kannst du da ein Beispiel sagen?
Beispiel ist, könnte ich dir sogar sagen, ich war im Schlafsack eingepackt, bis oben hinzu, im Schlafsack. Und da steht da so ein komischer Typ und pisst mir auf dem Schlafsack, grinst noch so. Ich wurde nur vom Plätschern wach. Und dann, bis du da erstmal rauskommst aus dem Schlafsack, ist ja schon über alle Berge. Und seitdem das damals passiert ist, habe ich Schlafsack nie wieder zugemacht. Nur wie so eine Decke und unten die Füße rein. Dieses Grinsen, ne? Wie du gerade bei mir siehst, ne? Das war so ein ekliges Grinsen. So, den habe ich es gezeigt hier. Penner, Alter, geh mal 3 Tage mit mir auf der Straße. Am besten jetzt bei dieser Gradzahl. Die ist noch harmlos. Ja, dieses Grinsen wieder. Und ich gucke so auf seinen Pillemann, Alter, und er grinst mich noch so dumm an. Ich kam nicht so schnell raus.
Hättest du ihm eine gegeben?
Ich hätte ihn totgeschlagen.
Dann freuen wir uns, dass du nicht aus deinem Schlafsack rausgekommen bist.
Selbst die von der David-Wache kommen so, ne, war richtig so. Den hättest du nur den falschen gelernt, okay, wir machen das so und so, so und so, sowas geht nicht. Mhm.
Ich bin trotzdem also froh, dass du nicht aus dem Schlafsack gekommen bist.
Das war die ekeligste Aktion. Hm.
Aber bist du trotzdem jetzt noch, trotz eigener Wohnung, die ist ja auch am Rande des Kiezes, bist du trotzdem noch viel auf dem Kiez unterwegs und auf der Straße?
Nein, klar. Also, ja, klar.
Also besuchst du die Leute und so? Und
nee, die Leute nicht so. Ich habe so meinen eigenen Kreis, wo ich bin. Natürlich gehe ich an den Leuten vorbei, rede respektvoll noch mit denen. Aber ich halte mich davon fern, weil da gibt es immer nur Polizeieinsätze und das brauche ich nicht.
Mm. Also da bist du nicht mehr Teil dessen. Aber auf dem Kiez bist du jetzt, also auf der Straße bist du sozusagen normal unterwegs, als gehst mit deinem Hund spazieren und sowas. Aber
wie soll ich normal definieren? Bei mir ist normal, ja, normal ist so, mich kennt Hans und Franz. Mich kennt, hört sich komisch an, die Unterschicht, mich kennt die Mittelschicht, mich kennt die Oberschicht. Ich kenne auch die ganz obere Schichten. So, also das variiert sich immer so. Und alle haben mich gern. Und jetzt, weil ich jetzt gerade am Anfang bin, so gesehen, muss ich jetzt die anderen nicht verurteilen. Das könnte ich auch nicht.
Nee. Haben sie auch mit Sicherheit nicht verdient.
Wenn du einmal Ketchup mit Toastbrot fressen musst, dann weißt du, wie das Leben ist.
Gibt es irgendwas, was du dir für deine Zukunft wünschst?
Ja, weißt du was? Kurz gesagt, Ruhe und Zufriedenheit. Man.
Ja, und irgendwie eine Perspektive, was du nochmal machen möchtest oder so, irgendwas.
Kann ich nicht. Weiß ja gar nicht, situationsbedingt, wie lange geht dies, das und ich bin ja auch nicht mehr der Fitteste. Gesundheitsbedingt.
Ist da einiges kaputt gegangen, sag ich mal?
Kaputt gegangen, nee, ich habe halt einen Vertrag mit dem Teufel. Den nennt man Krebs. Ja. Das ist ja auch in Ordnung.
Aber es geht dir gut? Okay. Ja? Wie füllst du jetzt so deine Tage? Was machst du so? Weil ich meine, wenn man auf der Straße ist, das ist ja auch enormer Stress, ne? Ja, wenn man auf der Straße ist, das ist ja echt richtig enormer Stress, irgendwie allein irgendwie eine Toilette zu finden, Essen zu finden, all das, die Bedürfnisse, die man trotz allem hat, zu decken. Aber das hast du ja jetzt nicht mehr. Und wie?
Aber auch so, wenn du das gerade gesagt hast, ich sage jetzt so, Toilette oder so, jeder Imbiss wo du dich jemals normal benommen hast, der lässt sich auch auf die Toilette, dann brauchst du nicht auf die Öffis gehen, wo der Wind unten drunter herzieht oder so.
Deswegen war das was. Aber es ist ja schon viel, also es geht ja bei vielen so, dass die schon getaktet sind, trotz des Lebens oder wegen des Lebens.
Nein,
auf der Straße.
Nein, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Du gewöhnst dich an alles. Also wo ich auf der Straße war und dann, ach, ich gehe mal in den DM rein und es war jetzt ungefähr fast so eine Witterung, ein bisschen kälter noch. Du bist in den DM reingegangen, ist der Schweiß so runtergelaufen, weil der Körper ist echt die heftigste Maschine, die es gibt. Der zwitscht sich so um, das ist nicht kein Ausgehalten, im ganz normalen DM, nur eben kurz was holen und wieder raus. Der Körper hat sich so auf diese, auf den Frost und auf das Wetter umgestellt. Also.
Ja, aber jetzt, deine Tage, wie sehen die aus? Was machst du so?
Ich hoffe nicht blutig. Nein.
Ich hoffe schön. Ich hoffe, du füllst deine Tage mit schönen Dingen auf.
Nein, sind jetzt erstmal. Nein, die sind auch gut. Ich so überlege.
Sind gut? Ja. Was macht dir denn Freude? Was machst du gerne?
Ich habe ihn leider nicht bei. Dann würdest du wissen, was dir Freude macht.
Dein, wie heißt der?
Milo.
Milo. Ja. Der beschäftigt dich gut?
Ja, gegenseitig. Ab und zu ist er immer sauer auf mich, dann bin ich mal sauer auf ihn und so. So eine typische Männerbeziehung, weißt du? Nein.
Ihr seid so eine Männer-WG, ja?
Ja, ja.
Ja, schön.
Ab und zu.
Nee, der Milo ist schon sehr besonders. Ich glaube auch, dass der dir, sag ich mal, in all der Zeit oder so, war das gut, dass du den an seiner Seite hattest, ne? Also das... Da ist oft der Satz gefallen, so, wenn ich Milo nicht hätte, das weiß ich noch ganz genau. Oder auch der Satz, so, wenn einer Milo was antut, ne, dann, der war schon, ist schon eine wichtige
das
Stütze.
Also der ist für dich sehr viel Lebensinhalt, also, der Hund.
Also, beste Beispiel ist, wir beide haben eine Beziehung, ne, als Beispiel, ne.
Ja.
Ich fahre jetzt nach Aldi mit dem Auto. Pack den Hund in den Kofferraum. Wir fahren jetzt nach Aldi. Mach Kofferraum offen, der Hund freut sich. Ne? Jetzt fahre ich mit der Beziehung, mit dir, fahren wir los nach Aldi, ich pack dich in den Kofferraum. Wir kommen bei Aldi an. Meinst du, du freust dich, wenn ich den Kofferraum offen mache?
Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich bin ich dann ziemlich stinksauer, weil ich im Kofferraum saß.
Das ist das beste Beispiel. Also auf ihn lasse ich nichts kommen.
Ja, ja, schön. Und den hattest du auf der Straße schon? Der hat dich begleitet?
Ja, und ich war schon auf der Straße und ja, ich formuliere das jetzt mal so. Bekannter hat situationsbedingt keine Zeit mehr für ihn gehabt. Die Frau ist situationsbedingt nicht so stark. Und dann bin ich 480 Kilometer gefahren und habe ihn dann abgeholt. Also erstmal geguckt, ob das passt. Und ich gesagt, ja komm, dann adoptiere ich jetzt. Und dann haben wir uns adoptiert.
Habt ihr euch gegenseitig adoptiert und seid auf den Kiez gezogen? Warum hast du eigentlich Platte auf dem Kiez gemacht?
Du hast mir das schon vorher gesagt. Ja, pass auf. Weißt du warum?
Ach so, ja. Du brauchst das Mikro.
Ich hatte ja meine Haftstrafe gehabt. Und bin dann damals in die alte Stadt wieder zurückgegangen, habe aber gemerkt, ich falle wieder in das alte Schema. Dann kenne ich einen Bekannten, der viel mit St. Pauli zu tun hat. Also Mensch, Gabriel, wolltest du nicht mal mitkommen nach St. Pauli? Über die Feiertage, das war der 19.12.22. Ja klar, komme ich mit. Ziehen wir uns mal rein. Ein Tag, zwei Tag, drei Tag, vierter Tag, weißt du was? fahre nur einmal nach Oma, hole meine Kisten hier runter. Ja, und dann bin ich hier hängen geblieben. Okay. Eine Straße gemacht. Dann irgendwann Annette getroffen. Dann konnte ich da die wichtigen Papiere unterlegen, die Geburtsurkunde und, bevor alles geklaut wird. Ja, und so sind wir dann aneinander geraten.
Aneinander geraten, ja.
Ja. Ja.
So ist dir Annette auf die Spur gekommen, ja. Sozusagen.
Ja. Und ich vergesse den Spruch nie. Annette hat immer gesagt, Gabriel, du gehörst nicht auf die Straße. Dann war ich erst auch noch so diese bockige Zeit. Ja, ja, komm, laber mal ruhig, komm, laber mal ruhig.
Ja, war das der erste Eindruck, den du so hattest? Oh, die Sozialarbeiterin, nee, jetzt will die mich voll labern.
Nein, das war meine Situation, die ich selber im Kopf hatte. Mhm. Na ja, komm, mach mal, ja, ja, mir will jemand helfen, mir hilft doch eh keiner, mir kann doch keiner helfen, weißt du, so. Ja, und dann bin ich einmal über meinen Schatten gesprungen. Und jetzt siehst du.
Jetzt siehst du, ja.
Jetzt sitze ich hier mit dem...
Jetzt macht ihr Salami-Party zusammen. Ja, absolut.
Ja, aber wir hatten auch wirklich ganz viel Glück, ne? Bianca, die hatte gute Connections zum Trinitatis-Wohnprojekt. Also die hat das tatsächlich mit den Wohnungen klar gemacht irgendwie. Die hat da ganz doll gerührt. Und dann hieß es auf einmal, ja, wir kriegen 3 Wohnungen. Und dann haben wir überlegt, Mensch, also wem geben wir die Wohnung, ne? Wir hatten eigentlich 5 Leute auf der Liste. Und das war schon echt irgendwie schwierig. Und dann muss man auch gucken, so wem traut man so eine gewisse Wohnfähigkeit auch zu. Ne? Also das ist so ein richtig blödes Wort. Aber es gibt manche Menschen, die sind auch total überfordert mit einer Wohnung, weil sie schon so lange raus sind aus dem System oder aus dem Gesellschaftlichen. So wie werde ich überhaupt einer Wohnung gerecht? Wie halte ich die sauber? So wie strukturiere ich meinen Tag? Ne? Wie organisiere ich mich? Wie kann ich mich selbst versorgen? Dass die das nicht hinkriegen. Und dann haben wir halt überlegt, so wer könnte das schaffen, ne? Also, denn es ist ja nicht nur so, man bekommt eine Wohnung, man muss die auch halten können mit Unterstützung, aber perspektivisch natürlich auch alleine. Und dann haben wir gesagt, okay, der, mit dem versuchen wir das, ne? Mhm. Und ja, das
gibt
war schon
ja auch genügend, ne, die es nicht schaffen, in geschlossenen Räumen dann wirklich, ja, auch da zu übernachten, ja, die es sich wünschen, aber es nicht schaffen, ne?
Ja.
Du hast jetzt 14 Mal rübergeguckt. Und der Einzige, der stabil ist, war ich jetzt, bis jetzt.
Du meinst von den...
Du,
von
morgen
den,
kommst du ja.
Von den 3 Wohngästen, meinst du, die wir, ja, haben im Trinitatis-Projekt? Ja, das stimmt. Also okay. Du, ja. Also
du
gut,
wirst
der,
dich morgen erschrecken.
Das glaube ich nicht. Also okay. du meinst, weil ich sowas gar nicht, sowas Tolles gar nicht gewöhnt bin, meinst, ja, du?
Ja,
hast du geputzt? Hm? Hast du für Annette geputzt?
Ich habe meine Putzen. Oh, das, ja, aber ich komm,
hast du putzen? Reden, hast du putzen lassen für Annette?
Da ist immer sauer.
Ja.
Wenn nicht, ziehe ich meinen Hund einfach quer durch die Wohnung.
An einem Besenstiel.
Ja. Nee, ja, sehr pervers.
Aber es ist ja wirklich so, dass viele nicht zu euch hier, oder einigen überhaupt nicht hier zu euch in die Räumlichkeiten kommen, ne? Und deswegen bist du ja auf der Straße regelmäßig, ja, unterwegs. Aus, ja, Scham dann,
aus,
ja?
Scham, genau. Also weil sie halt denken, ja, sie, man kann ihnen nicht helfen. Sie haben aus ihrer Sicht auch schon ganz viel versucht, haben irgendwie aufgegeben und haben auch, ja, manchmal auch wirklich eine sehr, sehr schwierige Situation. Also ich habe viele Gäste, die sind schon so lange aus dem System raus, was wir schon angesprochen haben, die haben nichts, weil alles gestohlen worden ist. Die haben keinen Ausweis, keine Krankenversicherung, keine Leistung, überhaupt gar keine Papiere. Oder sie haben Papiere, die sehen aus wie aus dem Klo gezogen. Und dann muss man erst mal gucken, okay, was fängt man damit an? Manchmal ist es dann so, die müssen dann so ein Personenfeststellungsverfahren durchlaufen. Das heißt, ich mache ein Foto von denen. Wir versuchen rauszufinden, wo gibt's Angehörige, wo gibt's Freunde. Da gibt's hier auch ein Amt in Hamburg. Da müssen die dann vorsprechen und dann werden die Verwandten gesucht und müssen dann beeiden, dass das wirklich diese Person ist. Und nachdem dieses Verfahren erfolgreich durchlaufen ist, bekommen die erstmal wieder einen Ausweis. Also der Ausweis ist der erste Schritt sozusagen. Ja. Mit einem Ausweis kannst du Leistungen beantragen, mit Leistungen kannst du eine öffentlich-rechtliche Unterkunft beantragen.
Und das ist das, worum es größtenteils
darum
geht, ja,
geht's.
Um Unterbringung.
Es also geht um Unterbringung.
Leute von der Straße,
ja,
holen.
Genau. Also das ist immer das Höchste, dass man irgendwo ein Dach über dem Kopf hat und seine Sachen auch in Sicherheit bringen kann, dass man nicht ständig, also obdachlose Menschen sind immer in Hab-Acht-Stellung. Und ich habe zum Beispiel mal einen Erste-Hilfe-Kurs mitgemacht für obdachlose Menschen. Da haben wir gelernt, wie man sich positioniert, wenn man überprüft, ob ein Obdachloser noch lebt oder wenn man ihm helfen muss, dass man sich wirklich so positioniert, dass man nicht selbst in Gefahr gerät. Weil wenn du einen Obdachlosen wächst, der erschreckt sich immer, der haut immer um sich, weil er sich irgendwie schützen muss, weil er damit rechnet, dass er angegriffen wird, dass er bestohlen wird.
Ja, ist das so, dass man immer so...
Ich hatte Milo.
Du hattest deinen Hund, das macht viel aus, natürlich. Aber alle anderen, also die den Hund nicht haben...
Die sind immer bereit, irgendwie so.
Ja.
Macht er jetzt wieder.
Ja, ja.
So um die Jahreszeit. Ja. Gestern auch wieder. Ja. Geht er ins Bett rein,
ja.
Legt sich wieder bei mir in die Kniekehle und die Schnute macht er so hier zwischen.
Ja.
Okay, komm. Der Hund ist nicht klein.
Was ist denn das für einer?
Wir können nachher, ich habe ein Foto auf dem Handy, ja. Ich schon, genau. kann ich dir mal
kannst
schicken.
Kannst du ja dann ja. mal zeigen. Ja.
Also Rottweiler. Rhodesian Ridgeback Mix.
Also schon ein ganz schönes Kalb.
So?
Ja.
Ja und?
Ja.
Was kennst du mich so da hinten an?
Ich freue mich über Hunde.
Er ist ein großer Hundefreund, ja.
Ich habe vorhin schon ein Foto angeguckt.
Von mir?
Von Milo.
Achso, ich habe
auch. Der interessiert sich nur für Hunde.
Ich hatte vorhin noch so viel im Kopf, ne? Wirklich, was eigentlich auch voll wichtig ist, ne? Aber ich hab's wieder versteckt, ey.
Was du gerne noch erzählen möchtest?
Nein, was auch richtig, eigentlich so wie das Leben ist, ne? Du hast mir ja gesagt, ihr seid von einem Mopo, ne?
Mhm.
Ja, gut.
Ja gut, was ich noch witzig finde, so dass du immer, also dass du im Grunde ja mit Milo auch ein bisschen Geld verdienst, ne?
Ja,
also
klar,
so,
ja.
Also Gabi ist schon auch geschickt irgendwie, ne? Dann kriegt Milo irgendwie mal einen neongrünen Maulkorb oder kriegt mal eine Schleife umgebunden und so. Und dann kommen natürlich Leute auf der Straße und sagen so, hey, der Hund ist aber cool, kann ich ein Bild machen? Ja klar, kannst du machen, kostet 5 Euro, ne? Und das zahlen die Touris dann auch.
Ach, echt, die zahlen 5 Euro? Das ist voll der Star, dein
Letztes
Hund.
Letztes Mal kam einer... Und er so, weil ich ja auch bei Spiegel TV bin. Und dann so kommt er so zu mir, so, da bist du nicht der da vom Keller, Elbschloss Keller. Ich so, warum so das? Boah, geile Aktion, hast du deinen Hund noch? Ja. Dann gibt er mir so ein gefaltenes Boot, ne? Guck, ich so, war das so 100 Euro? Ich so, na gut, da kannst du den Mexikaner holen. Ich habe den 100-Euro-Schein genommen. Ich sehe, ja, komm. Ja, was soll ich denn machen?
Hast du ihn neu? Sieht so neu aus. Ich danke dir sehr.
Wofür?
Für das Gespräch, für deine Offenheit. Das ist toll.
Gabi, mach's gut, ne?
Das ist so das Leben.
Wir sehen uns morgen. Knuddel Milo von mir, ja? Ja, total. Hast du gehört?
Bianca ist noch da.
Nee, Bianca ist gar nicht da heute. Aber da drüben sitzt noch jemand.
Irgendwer ist noch da. Aber ja, es ist total ruhig.
Mach die Finger weg, sonst sind sie eingeklemmt.
Ja,
dann kannst du das auch noch in deinen Bericht schreiben.
Ja,
tschüss, gut. Gabi.
Tschüss. So, jetzt geht's weiter. Ich weiß nicht mehr so ganz genau vor Gabis Besuch, wo wir waren. Aber ich glaube, wir waren irgendwie noch mal... beim Kaffee mit Herz, was ihr überhaupt
was wir alles anbieten.
Ne? Mhm. Genau. Und ja. Dann, ich glaube schon, oder? Wie viele Menschen erreicht ihr am Tag? Also wie viele kommen dann wirklich zu
ja.
euch?
Also zum Frühstück kommen im Moment so um die 160, 170. Zum Mittagessen hatten wir heute die phänomenale Zahl von 320. Das hängt tatsächlich auch immer so ein bisschen davon ab, ob wir am Anfang oder am Ende des Monats sind. Also je mehr sich der Monat dem Ende neigt, desto mehr haben die Leute kein Geld und kommen zum Essen. Und wenn wir so Witterungsverhältnisse haben wie heute, also es ist sehr kalt oder es ist sehr nass, dann sind auch sehr viele Menschen da. Also das ist tatsächlich, das beeinflusst nochmal die Besucherzahlen.
Ja, klar.
Mhm.
Und wie oft bist du dann, also du hast deine Sprechstunde hier in deinem Raum und wie oft bist du dann auf der Straße unterwegs?
Also ich habe einmal in der Woche eine feste Straßenrunde, mittwochs von 9 bis 11. Das mache ich zusammen mit einer Kollegin vom Gesundheitsamt und ich bin aber immer auch bei Bedarf auf der Straße. Also ich fahre alles mit dem Fahrrad Und wenn ein Gast sagt, Mensch, da ist jemand, der braucht was, oder ich bin mit einem Gast auf der Straße schon im Kontakt und habe für den irgendwie eine Nachricht, sprich, ich habe einen Schlafplatz gefunden oder ich brauche eine Unterschrift von dem, dann nehme ich auch meine Sachen und fahre raus zu der Platte, wo der Gast gerade ist. Also das heißt, ich bin eigentlich mindestens einmal am Tag auch mit dem Fahrrad unterwegs.
Und machst dann auch Halt irgendwie, wenn da Leute sind oder so und guckst mal vorbei? Oder?
Ich guck auch mal vorbei, auch wenn da neue Leute sind, gucke ich halt so, was die brauchen könnten oder ich stelle mich mal vor, manche wollen das nicht. Also manche stellen sich dann auch schlafend, dann stelle ich oft einen Becher hin und packe einen Flyer mit rein vom Café mit Herz und eine Visitenkarte. Es gibt auch einen Menschen hier vor der Endoklinik, der sagt immer, nein, ich brauche gar nichts. Und wenn es aber dann so kalt ist, also dann habe ich da einfach auch schon mal eine Decke hingelegt und habe dann auch gesehen, dass die benutzt wird halt. Und das heißt, indirekt nimmt er ja schon Hilfe an und das freut mich dann auch.
Mhm.
Ja.
Also du stellst dich einfach nur den Leuten vor und fragst sie, was sie brauchen.
Ich biete Hilfe an. Also mehr kann ich ja nicht machen. Ich kann immer nur ein Angebot machen.
Ja.
Mhm.
Was würdest du sagen, ist das Härteste in deinem Job für dich? Ist das diese Zurückweisung?
Ja, ja. Wenn ich das Gefühl habe, so die Leute wollen das nicht. Also dann, ich komme mir dann im Moment auch so vor, als würde ich denen das so überstülpen. So, das tue ich ja nicht. Aber einen ganz kurzen Moment fühlt sich das halt so an. Und dann muss man das eben auch akzeptieren. Und oft sieht man halt auch ganz so viel Trauer und Verzweiflung bei den Leuten so, also so, dass man denkt so, Mensch, was muss da Schlimmes passiert sein, dass sie jetzt in so einer Situation sind? Und man überlegt natürlich, wie kann man sie da rausholen? Und ja, also ich glaube, so dieses Hilfe anbieten und die Hilfe wird nicht gewollt und man kann das selber gar nicht verstehen. Das ist, glaube ich, das Schwerste so. Und dann eben auch, wie wir das auch eben besprochen haben, mit anzugucken, dass ein Mensch immer weiter abbaut. Also dass ein Mensch im Grunde genommen ganz konkret eine Richtung einschlägt und irgendwann kann er den Rückwärtsgang nicht mehr einlegen. Irgendwann ist es dann wirklich einfach vorbei.
Du hast ja auch schon Menschen in den Tod begleitet. Wir haben uns ja schon Anfang des Jahres kennengelernt.
Ja.
Ich muss das einmal ablesen, weil ich es nicht mehr genau weiß. Matze, Josef und Juri. Ich finde das wichtig, irgendwie, dass wir die Namen nochmal erwähnen. Die sind alle drei verstorben auf dem Kiez. Und darüber haben wir uns kennengelernt, weil du eine ganz, ganz schöne Aktion gestartet hast.
Mit
den Schlössern. Kannst du nochmal ganz kurz erzählen, vielleicht selber, was das war?
Ja, es hat eigentlich angefangen mit Matze. Also Matze war der Erste, der verstorben ist und pünktlich an seinem Todestag war sein vorläufiger Ausweis abgelaufen und es hätte alles neu beantragt werden müssen. Und ich habe gedacht, das ist ja verrückt. Also es ist nichts übrig von diesem Menschen. Der Mensch ist verstorben. Alles, was er jemals bekommen hat, Leistungen, Ausweis, ist alles abgelaufen. Also im Grunde genommen, was ich noch an Papieren habe, ist wertlos. Von dem Menschen ist nichts mehr da. Und ich habe gedacht, das kann irgendwie nicht sein, dass von einem Menschen gar nichts übrig bleibt. Und dann habe ich mir überlegt, es gibt überall in Hamburg oder auch in anderen Städten diese Liebesschlösser, wo Menschen halt bekunden, dass sie sich gern haben. Und ich habe gedacht, so, warum kann man nicht aus so einem Liebesschloss ein Gedenkschloss machen? Also warum kann man nicht ein schwarzes Schloss anbringen mit dem Namen, mit einem Herzen? Also weil er eben auch Gast war bei uns im Café mit Herz und mit dem Sterbedatum. Und dann haben wir erst überlegt, also meine Chefin Maike, die fand das richtig gut. Wir haben auch mit den Ehrenamtlichen drüber gesprochen, weil eben Matze auch viele kannten und viele haben um ihn getrauert. Wir haben ja dann auch Kontakt zu den Friedhöfen und nehmen dann nochmal Abschied mit Gästen, die ihn kannten. Und alle haben gesagt, oh, das ist eine richtig gute Idee. Und dann hätten wir die Schlösser ganz leicht bei Amazon bestellen können. Aber wir haben gedacht, nee, wir wollen irgendwie so einen lokalen Bezug haben. Und wir haben hier einen Sicherheitsdienst auf St. Pauli, also der Schlösser fertigt. Und die haben gesagt, ja klar, also wir haben auch ein Herz für Obdachlose und für uns ist das wirklich eine Ehre, das zu machen fürs Café mit Herz. Und die stellen uns halt schwarze Sicherheitsschlösser zur Verfügung, machen auch die Gravur dann. Das heißt, ich schicke denen dann immer den Namen, das Herz und das Sterbedatum. Die fertigen das für uns. Und dann haben wir das so gemacht, dass wir die Schlösser angebracht haben und haben dann auch Blumen davor gelegt und nochmal eine Kerze. Und
ja, stimmt. Da war ich ja nun auch bei.
Da warst du dabei, genau. Ja. Inzwischen sind es auch leider noch ein paar mehr geworden. Und es gibt ja jetzt auch im November den Gottesdienst Sterbebettstraße, wo die Verstorbenen auch nochmal genannt werden, wo man ihnen gedenken kann. Und also Heiko ist inzwischen noch gestorben. Und ich hatte noch einen Wohngast, Helmut, also den ich auch von der Straße geholt habe, der aber leider, der war schon sehr krank und ist nochmal richtig aufgeblüht dann in dem WG-Zimmer, aber leider war es dann doch zu spät. Also für Heike und Helmut war es wirklich so, dass sie einfach körperlich schon so runtergewirtschaftet waren, dass es dass es einfach zu spät war, dass man nichts mehr machen konnte. Aber die waren eben, also zumindest bei Helmut weiß ich, dass er zum Schluss noch sehr, sehr glücklich war, weil er alles, er hatte so seinen Fahrplan in die Zukunft, den hatte er sich aufgeschrieben und alles, was da so drauf stand, das hatte er noch erledigen können. Also da stand drauf, ich will ein Dach über dem Kopf haben, ich will einen Ausweis haben, wieder eine Krankenversicherung haben, ich will gute Bücher lesen, ich will gut kochen können und ich will mir leckere Lebensmittel kaufen können. All das hat er noch machen können und das ist dann irgendwie auch tröstlich.
Schön, so eine Wunschliste, die, ja, da wird man ganz demütig, oder?
Mhm, ja.
Wenn andere so, ja, ich will noch mal nach sonst wo und ich brauche unbedingt ein Jahr Sabbatical und weiß ich nicht was.
Ja.
Ich will noch mal ein gutes Buch lesen, ja.
Also ich denke da immer, wir haben ja jetzt am 1. Dezember so ein Netzwerktreffen vom Social Hub aus. Da geht es auch um das Thema Obdachlosigkeit und Sterben. Da werde ich auch so einen kleinen Redebeitrag bringen, wo ich eben aus der Erfahrung meiner Hospizarbeit, so aus meinem früheren Leben, sag ich mal, berichte, aber eben auch von meinen Erfahrungen auf der Straße, wo es auch nochmal darum geht, so wie kann man denn den Obdachlosen, wie kann man die auch gut begleiten? Welche Möglichkeiten gibt es da, wenn eben wirklich nur die Straße zur Verfügung steht und kein geschützter Raum? Es gibt ja meines Wissens noch kein Hospiz, was sich wirklich so speziell mit dem Thema Obdachlosigkeit beschäftigt, wo diese Menschen unterkommen können, beziehungsweise generell ist es schwer, einen Platz im Hospiz zu bekommen. Mhm. Und ja, das ist irgendwie auch nochmal ein ganz besonderes Thema. Und ich freue mich eigentlich darüber, dass das jetzt auch so ein bisschen mehr in den Blick gerät.
Ja, du hast gerade angesprochen, du bist nämlich nicht schon dein Leben lang, dein Berufsleben lang Straßen- oder nur Sozialarbeiterin. Du hast vorher was ganz anderes gemacht. Wie ist dazu gekommen, dass du ausgerechnet hier angefangen hast, weil du bist auch gar nicht aus Hamburg, ne?
Das stimmt, ja. Also mein Lebenslauf ist recht bunt und ich mag es auch tatsächlich gerne bunt. Und also ich habe angefangen, ich habe eine ganz klassische Ausbildung gemacht als Industriekauffrau, fand das sterbenslangweilig und habe dann Musik- und Kommunikationswissenschaften studiert und habe ganz lange Zeit im Bereich Presseöffentlichkeitsarbeit gearbeitet, habe dann noch mal eine Weiterbildung gemacht im Bereich Webdesign und habe Internetseiten gebaut und auch programmiert und Grafikdesign gemacht und habe dann aber gedacht, ich will eigentlich nicht nur über Menschen schreiben, sondern ich will mit Menschen was machen und habe dann eine ehrenamtliche Ausbildung gemacht als Hospizhelferin und bin über die Hospizarbeit auf den Gedanken gekommen, dass ich noch mal berufsbegleitend studieren will. Da war ich schon weit über 40 und habe dann quasi neben meinem Vollzeitjob eben soziale Gerontologie studiert, also soziale Arbeit mit Schwerpunkt Altenarbeit und habe dann angefangen mit einer Hospizkoordination, habe dann in der straffälligen Hilfe gearbeitet, Flüchtlingshilfe, Wohnungslosenhilfe.
Was war das mit straffälligen?
Also straffälligen Hilfe, da habe ich bei einem Projekt mitgearbeitet in Berlin, das heißt Neuland. Ich habe mich im Studium und sehr intensiv damit beschäftigt, warum zum Beispiel Menschen im Alter nochmal straffällig werden. Das hat mich sehr fasziniert und da habe ich Interviews geführt mit älteren Menschen, die straffällig geworden sind, die zum Teil auch sehr heftige Straftaten begangen haben. Und wo es darum ging, anhand von biografischer Ressourcen Optimierung quasi zu schauen, was war eigentlich richtig gut im Leben, bevor sie straffällig wurden und worauf können sie sich berufen, sodass sie das vielleicht nochmal nutzen können, um wieder einen Einstieg zu finden in die Gesellschaft oder zurück ins Leben. Und das war sehr, sehr interessant. Also wenn man die Leute erzählen lässt, so aus der eigenen Perspektive, wie war mein Leben eigentlich so und was hat mir eigentlich richtig gut getan, was konnte ich richtig gut, was hat mir richtig viel Spaß gemacht, daraus nochmal ein Potenzial zu entwickeln im Alter dann. Mhm. Das war sehr interessant. Okay. Das war ein Teil meiner Tätigkeit, aber eben auch Eingliederungshilfe. Und ja, ich habe lange Zeit in Berlin gearbeitet, war da zum Schluss im Bereich Eingliederungshilfe tätig für Menschen mit Doppeldiagnosen, also Suchterkrankungen und psychische Erkrankungen. Dann wurde es mir irgendwann doch ein bisschen zu wild in Berlin und dann habe ich gedacht, ich brauche mal.
Was heißt zu wild?
Ja, also da war schon sehr viel zu tun im Bereich der Eingliederungshilfe und ich konnte mich da auch nicht mehr so richtig gut abgrenzen und ich habe gedacht, ich brauche da einfach mal eine Pause, also sowohl von dem Arbeitsbereich als auch von der Stadt. Habe dann eine Ausschreibung gesehen im Schwarzwald in Lahr in der Nähe von Freiburg, da ging es um die Leitung von einem Mehrgenerationenhaus. Das hat mich angesprochen.
Also ganz was anderes.
Was ganz anderes, ja. Also da ging es aber nicht darum, dass Menschen miteinander wohnen, sondern es ging auch um eine Tagesstätte und mit Angeboten für Menschen unterschiedlicher Altersklassen und mit unterschiedlichen Hintergründen. Also da gab es auch Menschen mit psychischen Erkrankungen, da gab es aber auch Sprachcafés, da gab es Angebote für Kinder, für Jugendliche, für Erwachsene.
Also auch nicht ganz unbelastet, aber unbelastet her.
Unbelastet, ja. Und vor allen Dingen im Schwarzwald würde ich sagen, ist das Thema Obdachlosigkeit noch nicht so weit verbreitet. Also da ist schon alles ein bisschen anders noch als in Berlin zum Beispiel oder jetzt auch in Hamburg. Und das hat mir viel Spaß gemacht. Das war aber eben eine Leitungsfunktion, die auch viel mit Verwaltungstätigkeit zu tun hatte. Und das hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Und ich habe gemerkt, so der Schwarzwald ist landschaftlich schön, aber es war mir zu eng, sag ich mal irgendwie. Ich brauchte irgendwie doch was Bunteres, was Wilderes. Und da ich auch schon mal ein halbes Jahr in Norwegen gearbeitet hatte, im Robin Hood Hüse, und habe da quasi auch Obdachlose begleitet. Das war so ein Sozialarbeiterprojekt, ein europäisches. Und das war damals eine ganz tolle Tätigkeit. Habe ich gedacht, oh ja, sowas würde mir gefallen. Dann gab es so eine Ausschreibung hier vom Café mit Herz in Hamburg. Und da habe ich mich beworben. Und das hat geklappt. Und darüber war ich total froh.
Ja, nach wie vor. War die richtige Entscheidung.
Ja, war die richtige Entscheidung, absolut.
Kannst du den Kiez denn vorher schon?
Überhaupt nicht. Also ich hatte vor ungefähr 20 Jahren mal gedacht, in Hamburg würde ich gerne leben und arbeiten, weil ich die Stadt einfach toll finde, weil ich den Norden liebe, weil ich das Wasser liebe. Und damals ging es um eine ganz andere Stelle im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Da bin ich nur die zweite geworden. Das heißt, das hat nicht geklappt. Und und als ich jetzt, wie gesagt, Hamburg bekommen habe, die Stelle hier bekommen habe, da habe ich gedacht, ja, das ist wie ein Sechser im Lotto. Und ich finde das nach wie vor. Also mir macht mein Job richtig viel Spaß. Es ist jeden Tag so ein bisschen, dass ich denke, oh, es ist wie wenn du vom Zehner springst. Du kannst die Technik an sich, du weißt, wie es geht. Aber du weißt halt nie, was der Tag so bringt, ne? Und wie das alles so ausgeht. Und ja, das ist halt, also es ist ein ziemlich großes Abenteuer. Aber es macht Spaß und vieles geht auch richtig gut.
Ich finde irgendwie, dass ich hätte noch mehr Fragen, aber ich finde, das ist ein perfektes Ende. Ich möchte das jetzt einfach so stehen lassen, weil okay. Das so schön positiv ist.
Ja, okay.
Bei vielen, was auch nicht so positiv vielleicht ist, was du erzählt hast. Ich danke dir sehr und ich wünsche dir und deinen Schützlingen alles, alles Gute.
Vielen lieben Dank.
Wir bedanken uns für die Unterstützung von kultkieztouren.de, seit 20 Jahren Deutschlands bekanntester Anbieter von St. Pauli-Führungen. Mit einer bunten Vielfalt außergewöhnlicher Guides, von der anerkannten St. Pauli-Historikerin über Promis aus der Olivia-Jones-Familie bis zur engagierten Sexworkerin. Viele der Guides waren auch schon bei uns im Kiezmenschen-Podcast zu Gast. Ein Best-of gibt's auf kultkieztouren.de/kiezmenschen. Wenn ihr Lust habt, schaut doch mal bei Insta nach Kiezmenschen.